Sabine Böhler begrüßt Sie herzlich zur Gesundheitssendung. Guten Morgen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Fühlen Sie sich müde, schlapp? Brauchen Sie eine Auffrischung? Dann sind Sie genau richtig in der Lebenshilfe. In der Naturheilpraxis bekommen Sie heute Tipps, wie Sie gesund und frisch in den Frühling durchstarten können. Es geht um die Reinigung von innen. Der Mensch ist so jung, wie seine Körpersäfte sind. Die Reinigung des Blutes, der Lymphe, der Galle und der Darmflüssigkeiten ist wichtig. Darauf hat schon vor 2500 Jahren Hippokrates, der berühmte Arzt des Altertums, hingewiesen. Sind die Körpersäfte in schlechter Verfassung, dann wirkt sich das auf den gesamten Organismus aus. Wie das geht, die Körpersäfte zu reinigen und Körper und Seele zu heilen und sich dadurch die Lebensqualität, dass sie sich spürbar verbessert. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, Andreas Franziskus Groß aus Taufkirchen bei München, ist er zu uns gekommen. Herzlich willkommen, Herr Groß, schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler, und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Ja, der Mensch ist so jung wie seine Körpersäfte. Schon ja, vor 2500 Jahren hat Hippokrates, der als Vater der Heilkunde gilt, hingewiesen.
Ja, es ist so, dieses Wissen um Reinigung und um diese Frühjahrskuren, das geht schon weit zurück in die Antike. Und auch im frühen Mittelalter in der Klosterheilkunde war das oft ein ganz wichtiger Bestandteil. Der Mensch verspürt gerade jetzt, wenn die Temperaturen steigen, die Sonne rauskommt, die Tage länger werden, auch das Licht intensiver auf den Menschen einwirkt, verspürt er oft so ein Bedürfnis, sich reinigen zu wollen. Es gibt tatsächlich diese Aussage, ich glaube, ich fühle mich oder ich glaube, ich bin vergiftet, ich fühle mich wie vergiftet. Das darf man gar nicht so oft ignorieren, sondern da steckt tatsächlich oft ein ganz intuitives Gefühl dahinter, was dann bei genauer Betrachtung auch übereinstimmt. Es gibt Menschen, die tatsächlich spüren, dass sie belastet sind mit Unreinen, sowohl geistig wie auch körperlich. Also man muss Ordnung, man muss Reinigung in den Körper bringen. Und diese Möglichkeiten der Reinigung, gerade im Frühjahr, der Körpersäfte, die sind natürlich sehr vielfältig. Und es gibt Menschen, die haben dort sehr intensive Selbsterfahrung, wo selbst ich auch in der Praxis immer wieder noch neu dazulernen kann von meinen Patienten. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte das mal probieren, und sie brauchen dann vielleicht auch eine gewisse Begleitung. Das kann sein, dass einige sagen, ich habe jede Woche zum Beispiel meinen Entlastungstag, also meinen Obsttag. Es gibt aber auch Menschen, die gerade jetzt in der Fastenzeit sagen, ich faste 3 Wochen oder gar mehr, habe ich schon
ganz
erlebt.
Ganz neu in Mode kommt ja gerade das Intervallfasten. Ja. Zweimal in der Woche einen Fasttag einlegen oder über mehrere Stunden zu fasten.
Was man vielleicht an dieser Stelle, weil Sie das gerade ansprechen, dazu sagen sollte, ist, es gibt keine Methodik, die für jeden passt, sondern man muss das individuell wirklich für sich selber erarbeiten oder mit einer fachlichen Unterstützung eine Strategie erarbeiten, wo man sagt, das ist die richtige Methode für mich. Oder der eine sagt, ich mache mehr Basenfasten, der andere sagt, ich mache mehr flüssig, also nur Suppen und Brühe, und die anderen sagen wieder, nein, ich mache das alles nur mit Obst. Also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten.
Der berühmte Obsttag, ne?
Ja, das ist so der Klassiker, ja, der durchaus eine sehr spürbare und positive Wirkung schon bringen kann.
Also Reinigung der Körpersäfte, heute unser Thema in der Lebenshilfe, Heil für Körper und Seele. Was genau steckt hinter der Bezeichnung Körpersäfte, den Sie gewählt haben?
Ja, dieser Begriff Körpersäfte ist eigentlich nicht mehr geläufig. Er kommt aus der alten Medizin, aus dem Bereich Humoralpathologie, also die Säftelehre. Und es ist ein Sammelbegriff, generell erstmal für alle Körperflüssigkeiten. Der Mensch besteht ja aus dem größten Teil seiner Substanz aus Wasser. Und das, was wir eigentlich mit Flüssigkeit am meisten assoziieren, also in Verbindung bringen, ist erstmal das Blut. Wir haben ja das arterielle, sauerstoffreiche Blut, was in den Körper einströmt, ausgehend vom Herzen. Und es bringt zum Teil auch diese Nährstoffe dann ganz gezielt in die Zellen. Der Rückfluss erfolgt dann über das venöse System, also das venöse Blut, angereichert mit Kohlendioxid und auch einem gewissen Anteil an Metaboliten, an Stoffwechselschlacken. vorbereitet zur Ausscheidung. Aber es kommen nur eben 90% des Blutes wieder zurück in Richtung Herzen, denn 10% vom Blutplasma, also von der Flüssigkeit, bilden dann im Gewebe, also im Extrazellularraum, im Zwischenzellraum, die Lymphe. Und das ist auch ein Stiefkind der Medizin geworden. Über die Lymphe spricht kaum noch ein Mediziner oder die Behandlung erfolgt sehr wenig. Und die Lymphe ist ein wichtiger Bestandteil bei der Behandlung, auch im Sinne einer Entgiftung in der Naturheilpraxis. Und diese Lymphe fließt ja dann wieder in den sogenannten rechten Vorhof des Herzens ein. Das heißt, die Qualität der Lymphe bestimmt schon mal wieder die Qualität auch des Blutes. Eine der wichtigsten Säfte sind die Verdauungssäfte. Man kennt das vom Magensaft her, der Bauchspeichel, der Gallensaft zum Beispiel. Und das sind Säfte, die ganz wichtig sind in ihrer Zusammensetzung und auch in der Menge für die Verdauung, aber auch für die Bildung des Schleimes. Und viele dieser Säfte, also der Mensch braucht ja über 10 Liter Flüssigkeit generell innerhalb von 24 Stunden für Verdauung, für Blut, für diese Verdauungsdrüsensäfte, speziell Bauchspeichel, Galle, Magen. Aber es ist alles eine Art Recycling-System. Das heißt, man muss nicht 10 Liter trinken, um diese Säfte zur Verfügung zu haben, sondern 90% dieser Säfte, zum Beispiel der Flüssigkeit im Darm, wird ja wieder rückresorbiert, also in dem Körper dann wieder aufgenommen.
Der Frühling ist prädestiniert für Reinigungskuren und zum Glück verfügt ja auch der Körper über ein breites Spektrum an Entgiftungsorganen. Abgesehen von der Leber sind ja die wichtigsten Entgiftungsorgane Darm, Niere, Lunge, das Lymphsystem, haben Sie auch eben schon angesprochen, was man meist gar nicht so bedenkt. Auch die Haut, die auch die dritte Niere genannt wird, Herr Groß. Welche Wirkungen lassen sich bei solchen entgiftenden Maßnahmen am meisten beobachten? Warum würden Sie mich jetzt ermutigen, Frau Böhler, auf Frühjahrskur, kommen Sie in die Pusche?
Auch mich. Ich bin dieses Jahr auch noch dran. Ich habe es jetzt nicht geschafft, aber wahrscheinlich in den Osterferien.
Die Fastenzeit hat ja gerade erst begonnen.
Genau, wir sind mittendrin. Und die Fastenzeit liegt auch tatsächlich in einer Zeit im Frühjahr, wo der Körper besser auch entgiftet, also zum Beispiel im Winter. Da gibt es interessante Verbindungen. Aber bezüglich Ihrer Frage, man findet am häufigsten ein Gefühl der sogenannten metabolischen Entlastung, also der Stoffwechselentlastung. Der Mensch fühlt sich dann viel wohler, viel leichter. Die Durchblutung der Kapillaren, auch die Sauerstoffzufuhr ist oft höher. Es gibt ja Dinge, die subjektiv beschrieben werden. Es gibt aber auch medizinisch messbare Werte, die man übers Blut überprüfen kann. Und der Abtransport dieser Metaboliten, dieser Stoffwechselgifte, ist dann auch viel effektiver, weil einfach die Niere oder auch die Leber durch verschiedene Möglichkeiten der Reinigung der Körpersäfte, der Entgiftungskuren angeregt werden und den Körper dementsprechend mehr entlasten von diesen Stoffwechselneben- oder Restprodukten. Das Immunsystem wird häufig auch als effektiver beschrieben. Also ich bin, seitdem ich diese Kuren regelmäßig mache, nicht mehr so häufig krank oder meine Allergien haben sich auffällig zurückgebildet. Und sehr viele Menschen, die zum Beispiel unter Erkrankungen leiden oder krank waren, sprechen auch über einen sehr positiven Einfluss auf ganz subjektive persönliche Heilungsprozesse. Das kann man dann in der Praxis eben beobachten, dass dann zum Beispiel über Blutparameter, Laborwerte sich verbessern nach so einer Reinigungskur, dass einfach auch die Beweglichkeit zunimmt oder die Herz-Kreislauf-Belastung. Das sind nur ein paar Beispiele für das, was meist angegeben wird als positive Wirkung.
Ich möchte noch mal Hippokrates zitieren. Schon vor 2500 Jahren lehrte er, dass es ja verschiedene Krankheiten mit verschiedenen Symptomen gibt, die jedoch alle einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich dass die Körpersäfte in schlechter Verfassung sind. Aber jetzt sind wir ja aufgeklärte Menschen, wir haben viel geforscht. Gibt es medizinische Erkenntnisse und Was kann denn davon wissenschaftlich bestätigt werden, Herr Groß?
Ja, man greift ja doch immer mal wieder so lächelnd in die Vergangenheit und denkt sich, was die Menschen damals so beschrieben haben, das kann doch alles nicht funktioniert haben. Und doch weiß man, und zwar mit zunehmender Tendenz, dass sich vieles von dem, was man damals aus einem anderen Blickwinkel betrachtet hat und vielleicht auch ganz anders beschrieben hatte, tatsächlich wissenschaftlich-medizinisch bestätigt werden kann. Das bezieht sich sowohl auf den Einsatz von Heilpflanzen als aber auch auf die Beschreibung von Krankheiten. Selbst Hildegard von Bingen hat damals schon den Krebs auf ihre Art und Weise beschrieben. Und heute weiß man, dass sie im Grunde genommen mit ihren Aussagen medizinisch richtig lag. Also bei den Erkenntnissen, die messbar sind, man sieht sehr deutlich, dass die Energiebildung sich verbessert. Das lässt sich messen, auch über die Zellen, über die Mitochondrien. Man sieht, dass gewisse ausscheidungspflichtige Stoffwechselprodukte vermehrt eliminiert werden, also dass man die nicht mehr nachweisen kann. Und vor allen Dingen die Wirkung der sogenannten freien Radikale. Das ist ein Begriff, der ja oft in den Medien auftaucht. Freie Radikale sind Substanzen, die einerseits vom Körper ja selber gebildet werden durch Stoffwechselvorgänge, also sind natürliche Abbauprodukte. Aber freie Radikale bedürfen auch sogenannter Antioxidantien. Und Antioxidantien sind wiederum Substanzen, die zum Beispiel in der Nahrung angereichert sind, die der Körper auch selber bilden kann, die aber aufgrund unserer doch im negativen Sinn veränderten Nahrungsmitteln in dem Maße nicht mehr so vorhanden ist, zum Teil um 70% reduziert. Und demzufolge bilden sich dann sogenannte freie Radikale vermehrt im Körper oder sie bleiben zu lange enthalten. Und es gibt zwei Hauptarten, das sind diese oxidativen Formen, also oxidative Radikale. Das sind zum Beispiel Substanzen aus der Umwelt, Zusatzstoffe aus der Nahrung, aber auch durch eine Autointoxikation, also eine Selbstvergiftung aus dem Darm, speziell das Leaky Gut-Syndrom ist ja da sehr populär beschrieben worden, dass einfach Substanzen, die eigentlich ausgeschieden werden müssten, vom Darm wieder ins Blut zurückkehren. Und dort kommt es dann zu dieser Selbstvergiftung. Die andere Form ist dieser nitrosative Stress oder diese nitrosativen Radikale, die sich bilden, ausgelöst durch eine Übersteuerung unseres Nervensystems. Es wurde auch so als Managerkrankheit beschrieben oder eben Burnout, chronische Erschöpfung. Das geht alles in diese Ausrichtung, wo sich vermehrt sogenannte aggressive Verbindungen zwischen Sauerstoff und Stickstoffmonoxiden bilden. Also das sind sogenannte nitrosative Radikale, die immer die Zellen schädigen. Und Zellschädigung heißt immer, es können Blutzellen, es können Zellen an Organen, Zellen an Nerven oder auch im Gehirn betroffen sein. Und Zellschädigung heißt ja auch immer, dass der Körper vermehrt regenerieren muss. Und es zeigt sich dann sehr häufig eben ein gestörter Energiehaushalt. Also die Leistungsfähigkeit und die Körperfunktionen können in dem Maße, wie sie gebraucht werden, nicht mehr aufrechterhalten werden. Und das zeigt sich dann sehr häufig durch diese Belastung der freien Radikale.
Faszinierend ist doch, dass unser Organismus doch starke, sagen wir auch, Selbstreinigungskräfte hat, so der innere Arzt, der innere Doktor, dass wir schon auch die Benediktiner, da wissen wir, ora et labore, bete und arbeite, halte Ruhe, es gibt Zeiten der Arbeit. Und das scheint uns Menschen immer mal wieder abhanden gekommen sein. Heute sprechen wir über die Reinigung der Körpersäfte. Wir haben das Anfang März platziert, die Sendung, weil wir sind jetzt gerade in der Fastenzeit. Wir haben sie begonnen, eine Zeit des Innehaltens, geistig, seelisch, aber auch im Leib. Jetzt wollen wir auch praktisch werden heute, nämlich es gibt Möglichkeiten, also der Körper kann lange kompensieren, manchmal monatelang, aber dann tut es ihm auch gut, wenn wir ihm Gutes tun. Gibt es aus Ihrer Erfahrung eine einfache und so wollen wir es doch immer, Herr Groß, und wirkungsvolle Möglichkeit der Entgiftung?
Ja. Was sich sehr bewährt hat, ist diese sogenannte Ein-Wochen-Kur jetzt im Frühjahr. Wie gesagt, es gibt Menschen, die haben ihren einmal wöchentlichen Entlastungstag. Dann gibt es welche, die sagen, ich mache meine 3 Wochen Fastenkur. Ich kenne Leute, die tatsächlich 40 Tage gefastet haben, wobei das nicht unbedingt alles erstrebenswert ist. Aber es gibt diese sogenannte 7-Tage-Kur. Wer die praktizieren will, sollte das Ganze doch auch ein bisschen planen, ähnlich wie einer Bergtour. Also man muss einfach wissen, wo will man hin, auf welchen Gipfel, was will man erreichen. Und dafür braucht man Proviant, braucht man Organisation. Und diese 7-Tage-Kur oder diese 1-Wochen-Kur beginnt eigentlich mit dem klassischen Entlastungstag, wo man sagt, also es wird keine tierischen Nahrungsmittel mehr zugeführt, sondern nur noch Obst zum Beispiel. Man isst mittags eine pürierte Suppe und am Abend trinkt man vielleicht eine Gemüsebrühe. Wichtig ist, dass man schon von Beginn an immer genügend trinkt, also mindestens, das ist aber das Minimum von 2 Litern, das ist für manche schon nicht mehr erreichbar. Also es gibt Menschen, die sagen, ich komme auf einen 1/2 Liter, mehr schaffe ich nicht. Das ist natürlich auch ein Trainingsaspekt, aber gerade wenn man eine Reinigungskur, eine Blutreinigungskur, eine Säftereinigungskur ansetzt, sollte man mindestens 2 Liter trinken. Wer es schafft, auch 4 Liter, kein Problem. Es geht um die Flüssigkeit, nicht 4 Liter Wasser, sondern wenn Sie Suppe zu sich nehmen und Brühe zu sich nehmen und auch die Flüssigkeit vom Obst, das rechnet man ja dann alles mit dazu. Am 2. Tag, und das wird immer sehr empfohlen, dass man den Darm entlastet, also abführt, am besten mit einem schonenden Bittersalz. Das ist ja eine Wirkung, die nicht von Dauer ist, von daher ist es alles legitim. Der Darm wird also abgeführt und man macht dann weiter mit
das
dieser Brühe.
Das Bittersalz bekomme ich in der Apotheke, genau, oder im Reformhaus.
FX-Passagesalz, das ist relativ mild. Es gibt Bittersalz von Bombastus. Das sind verschiedene Hersteller. Und die Wirkung ist im Endeffekt immer gleich. Es kommt zu einer durchfallartigen Entleerung des Darmes und somit wird der Körper schon erstmal frei gemacht von toxischen Substanzen, die vom Darm auch in Blut und Lymphe einbrechen können. Und das Interessante ist, dann beginnt der Körper tatsächlich im Idealfall umzuschalten vom Nahrungsstoffwechsel in den Reservestoffwechsel. Und viele verspüren ab der Darmentleerung keinen Hunger mehr. Und das ist natürlich ein Faktor, gerade bei diesen Fastenkuren oder Blutreinigungskuren, den muss man schon mal auch ernst nehmen. Man kann das nicht einfach ausschalten. Wenn jemand am 5. Tag immer noch einen furchtbaren Hunger hat, dann ist das eher ein enormer Stress als ein Segen. Aber so geht es weiter von Tag zu Tag. Am besten ist natürlich dann flüssige Säfte zu sich nehmen, nicht unbedingt Obstsäfte, sondern eher Gemüse. Man kann Sauerkrautsaft nehmen, roter Beetesaft zum Beispiel, aber auch einen klassischen Nieren- oder Lebertee dazu trinken, den man mild aufbrüht, weil wenn der Verdauungstrakt leer ist, braucht man auch nicht so einen Tee, der zum Beispiel 10 Minuten gebrüht hat, da reichen auch 3 Minuten. Und es gibt immer gute, ja, entgiftungswirksame Pflanzen, die sich bewährt haben, ob das die Mariendistel ist als Leberschutz, die Artischocke, die einfach den Gallefluss und die Galleproduktion in der Leber verbessert und damit die Fette besser aufspalten kann. Der Gelbwurz, bekannt auch japanischer Gelbwurz, also als Kurkuma, hat eine sehr gut entgiftende Wirkung über die Leber. Ja, dann gibt es auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, mit den Suppen, ich brauche doch ein bisschen was, wo man ein wenig kauen kann. Also man kann sich eine Art Fastenbrei dort mischen. Man nimmt Flohsamen, Schalen zum Beispiel, einen geriebenen Apfel dazu. Man kann Bärwurz oder auch den von der Hildegard sehr empfohlenen Galgant, einschließlich Fenchelpulver, so dazu nehmen und sich eine Art Fastenbrei machen. Empfohlen hat sich dann trotz allem immer die flüssige Zufuhr der Nahrung, weil der Verdauungstrakt dann also viel, viel weniger arbeiten muss und die Energie hat man tatsächlich für Entgiftungsprozesse dann.
Und gerade Hildegard-Kenner kennen ja auch das gemäßigte Fasten nach den Empfehlungen der heiligen Hildegard von Bingen, Kirchenlehrerin. Wenn wir jetzt über diese 4-Tages-Kur sprechen, die ja doch auf den ersten Blick hört sich das schon kräftezehrend an. Also ich entlaste einen Tag und dann das Abführen ist für viele Menschen schon das ist ein enormer Eingriff in den Organismus und dann ernähre ich mich die nächsten 4, 5, 6 Tage von Tees. Wir müssen an dieser Stelle sicherlich auch erwähnen, für wen diese Kur besonders geeignet ist und wer auf jeden Fall Rücksprache mit seinem Arzt halten muss.
Also es gibt sicher ein paar Kontraindikationen. Also sich da so ins kalte Wasser reinstürzen, das kann man nicht empfehlen. Also man sollte entweder einen Bekanntenkreis fragen, was hast du für Erfahrungen damit gemacht, hast du ein Konzept. Ich habe zum Beispiel Patienten in der Praxis, wo man so eine Art individuellen Entgiftungsplan erstellt, die dann nach einer gewissen Vorgabe anwenden können und es besteht dann immer auch die Gefahr der Rücksprache. Also wenn es irgendwo Unsicherheiten gibt oder Schwierigkeiten gibt, dann bekomme ich oft den Anruf und man macht eine telefonische Beratung. Sowas kann man alles organisieren. Generell Herz-Kreislauf, schwache Menschen oder Menschen, die bestimmte Medikamente jetzt einnehmen müssen, weil sie ohne diese Medikamenten gesundheitliche Probleme kriegen. Da muss man immer in einer medizinischen Begleitung zur Verfügung stehen.
Und auf jeden Fall Rücksprache mit dem Arzt oder dem Naturheilkundler des Vertrauens. Vielleicht sind Sie ja auch in Behandlung bei einem Heilpraktiker. Reinigung der Körpersäfte. Unser Gast Andreas Groß sagt, das ist Heil für Körper und Seele. Genau, und schon Hippokrates hat gesagt, dass viele Erkrankungen ihren Ursprung darin haben, dass unsere Körpersäfte aus der Balance geraten sind. Ja, welche positiven Ergebnisse kann man denn jetzt nach einer Reinigung der Körpersäfte erwarten, Herr Groß?
Also die subjektiven Äußerungen sind immer ein verbessertes Allgemeinbefinden. Die Menschen fühlen sich viel wohler. Sie merken einfach, dass sie mehr Energie haben, mehr Konzentration zum Beispiel haben, dass die Herz-Kreislauf-Belastbarkeit besser ist. Also sie sagen dann, ich gehe in den dritten Stock hoch und habe keine Luftnot. Oder sie sagen spontan, ich habe das Gefühl, mein Blutdruck hat sich reguliert. Ja. Sehr häufig gibt es auch diese Rückmeldung, ich schlafe besser oder tiefer. An dem Punkt muss man auch immer sagen, der Schlaf lässt sich sehr stark beeinflussen über den Verdauungstrakt. Einerseits über die Art und Weise, wie man am Abend isst, nicht zu viel, nicht zu spät und vor allen Dingen leicht verdauliche Kost. Und der Verdauungstrakt spielt eben bei der Entgiftungskur eine große Rolle, wenn man ihn zum Beispiel über ein Abführsalz schon mal entlastet hat. Das ist ja etwas, was heute nicht mehr so in Mode ist. Früher in den Kliniken, wenn man mit älteren Klinikärzten spricht, die sagten, es gab relativ häufig bei Menschen mit akuten Beschwerden, wo man nicht genau wusste, was diese Menschen in das Krankenhaus geführt hat, gab es oft diesen sogenannten hohen Einlauf, also diesen rektalen Einlauf. Und die spontanen Äußerungen waren immer, jetzt fühle ich mich schon viel, viel freier, viel wohler, viel besser.
Unbegreiflich, obwohl die Flüssigkeit, die eingebracht wird, ja nicht wirklich weit in den Körper und in den Darm eindringt.
Im Endeffekt schon, aber bei dem hohen Einlauf kommt es tatsächlich zu einer direkten Spülung des Dickdarmes und da gibt es sehr viele Mechanismen, Rückmeldungen, also sowohl vom Darm zum Gehirn, auch vom Darm in Richtung Leber, weil tatsächlich nicht mehr so viel Gifte kontinuierlich im Körper sind. Das heißt, die Nahrung, die wir aufnehmen, die muss ja verstoffwechselt werden und dabei fallen sehr häufig sogenannte metabolische Restsubstanzen an im Darm und es gibt Menschen, die über gestörte Verdauungen eine sehr hohe Giftbildung haben. Sie bilden sich Fuselalkohole, es bilden sich sehr starke Fäulnisgifte, es bilden sich auch von Bakterien zum Beispiel Enterotoxine, also Darmgifte. Und der Darm zählt heute als das Zentralorgan des körperlichen Wohlbefindens. Ja, also dieser Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, den der Herr uns gegeben hat, zeigt, dass wir einerseits allein mit der Nahrung nicht existieren können auf Erden, weil wir den Anschluss an den göttlichen ursprünglichen Quell brauchen, um leben zu können. Andererseits ist es aber so, für unser irdisches Dasein brauchen wir die Nahrung für den Leib. Und wenn die Nahrung nicht gut verwertet wird, wenn der Verdauungstrakt mehr Gifte bildet als Energie, im übertriebenen Sinne jetzt mal gesagt, dann ist der Leib auch von seiner Energiebildung geschwächt. Und somit brauchen wir beides. Wir brauchen den Quell zum Herrn als den ursprünglichsten Kraftquell für unsere Seele. Und der Leib braucht eine gesunde Nahrung, eine gesunde Verdauung und vor allen Dingen wenig Belastung mit Giften.
Mhm. Jetzt sprechen wir heute ja in der Gesundheitspraxis mit Ihnen. Sie sind Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin. Andreas Franziskus Groß ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Reinigung der inneren Organe, die Haut, eins der größten oder das größte Reinigungsorgan, könnte man auch sagen, wichtig neben der Leber und dem Darm. Gibt es auch die Möglichkeit, gerade wenn ich denke auch an unsere älteren Zuhörer oder an Menschen, die auch im Beruf gefordert sind, Mütter, Frauen, die gefordert sind in ihren vielfältigen Aufgaben, mit Tees eine Körperreinigung, also mit Phytotherapie, mit der Kräuterheilkunde, auch eine Körperreinigung, also eine Reinigung der Körpersäfte hervorzurufen, Herr Groß?
Ja, Frau Böhler, das ist gut, dass Sie den Teil ansprechen. Die Phytotherapie ist auch in der Naturheilpraxen ein Stück zurückgegangen. Viele Apotheken schaffen es auch nicht, diese Pflanzen dann wirklich auch zu besorgen, die man rezeptiert. Manche Pflanzen sind tatsächlich schon verschwunden und man muss sie an ganz bestimmten Orten, also bei bestimmten Firmen dann erwerben. Und die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde hat generell auch eine tiefgreifende Wirkung, auch wenn viele sagen, ja, so ein Tee kann nicht viel bewirken. Aber es gibt Menschen, die sagen, wenn ich regelmäßig meinen Verdauungstee trinke oder regelmäßig meinen Bronchialtee trinke für die Lunge oder meinen Weißdorntee für mein Herz, fühle ich mich einfach viel wohler, viel besser. Und das lässt sich alles auch medizinisch begründen. Die Klassiker bezüglich jetzt einer Entgiftungskur aus dem Reich der Heilpflanzen sind ganz einfach. Brennnessel und Löwenzahn. Diese Kombination ist schon sehr gut, weil die Brennnessel sehr effektiv Säuren ausscheidet. Sie regt die Niere an. Sie ist eine der Blutreinigungspflanzen. Beim Löwenzahn geht es eher in Richtung Leber. Auch Löwenzahn und Brennnessel in Kombination ist schon mal eine, hat schon mal eine blutreinigende Wirkung, also eine Säfte reinigende Wirkung. Dann auch der grüne Hafertee als sehr gutes entsäuerndes Mittel.
Kommen wir noch mal kurz zum Brennnesseltee. Wie lange sollte ich dann, wenn Sie nennen es auch eine Teedroge, wie lange nehme ich denn, trinke ich denn bestimmte Tees oder wann auch?
Also es gibt so unspezifische Tees, das sind die, die man schon auch fertig gemischt in Apotheken kaufen kann. Man sagt, eigentlich sollte man einen Tee, wenn man damit jetzt keine pflegende, sondern eher eine therapeutisch-medizinische Wirkung erreichen möchte, sollte man das nicht länger zwischen 3 und 6 Wochen trinken, weil dann kann eine sogenannte Reizgewöhnung erfolgen. Dann musste man als Behandler zum Beispiel eine neue Rezeptur erstellen. Wenn jetzt hochakute Beschwerden sind, reicht es schon manchmal, dass man sagt, man trinkt diesen Tee 3 bis 4 Tassen am Tag für maximal eine Woche. Und dann müssten die Beschwerden, die jetzt mit diesem Heiltee behandelt wurden, auch tatsächlich auffällig zurückgegangen sein.
Also tatsächlich mit den Tees, wenn ich sie aus therapeutisch-medizinischen Gründen trinke, umgehen wie mit Kuren allgemein, die ich ja niemals übertreiben soll. Eine Kur ist immer über einen bestimmten Zeitraum.
Ja, genau. Und das ist gerade bei den Medizinaltees, bei den Heiltees, die also eine ganz spezifische Wirkung haben, also auf Organe zum Beispiel ausgerichtet sind, generell keine Daueranwendung, sollte sich vielleicht auch jahreszeitlich auch anpassen. Also ein Pfefferminztee an kalten Wintertagen ist nicht zu empfehlen. Dann braucht man eher einen warmen Fencheltee, also einen wärmenden Fencheltee, weil Pfefferminze kühlt zum Beispiel. Und die oder überhaupt die ganzen anderen Minzpflanzen sind kühlende Pflanzen. Und ein Kümmeltee, der Fencheltee, das sind alles Pflanzen mit wärmenden Eigenschaften. Also so kann man die Tees natürlich auch auf die Jahreszeiten anpassen. Aber Erdrauch fällt mir ein, ist ein Blutreinigungstee. Der Braunwurz hat eine lymphspezifische Wirkung, galt früher als klassische Lymphreinigungspflanze. Wir haben die Walnussblätter auch vergessen, weil viele Leute denken, ja, die Blätter vom Baum, da kann man ja nichts draus machen. Doch der Walnussblättertee ist sehr gut für die Lymphreinigung, auch für die Blutreinigung. Genauso wie Eschenblätter zum Beispiel oder Birkenblätter. Ja, also viele Bäume gelten als Heilpflanzen auch bezüglich ihrer Blätter. Mhm. Und so gibt es die Sarsaparillenwurzel als Beispiel, auch sehr gut für die Nierenregeneration. Also es gibt in unserer abendländischen Teeapotheke sehr viele Pflanzen, die eine blutreinigende Wirkung haben.
Und wie sollte ich jetzt meine Teekur planen? Welches Organsystem spreche ich zuerst an? Nicht, dass es zu Kopfschmerzen auch kommt?
Ja, das ist sehr gut, weil es hat alles auch doch eine gewisse Struktur. Und gerade Dinge, die auf den Körper einwirken, die sollten auch eben richtig angewendet werden. Und man fängt im Allgemeinen immer an mit Pflanzen, die nierenspezifisch sind. Nierenpflanzen sind im Allgemeinen auch immer Blutreiniger. Mhm. Da wäre zum Beispiel die Brennnessel ganz klar angezeigt, Sarsaparillenwurzel oder auch Liebstöckel. Selbst Petersilienwasser hat eine sehr gute nierenanregende Wirkung. Also die Niere ist das Organ, die zum Beispiel am schnellsten die Säuren ausscheidet und die man, bevor man eine Entgiftungskur ansetzt, auch anregen sollte, damit, vereinfacht gesagt, der Ausgang schon mal geöffnet ist. Das nächste wäre dann, dass man übergeht, entweder über die Entlastung des Darmes oder dann schon die Leber anregt zur besseren Entgiftung. Wichtig ist, wenn die Leber besser entgiftet, muss natürlich die Niere auch diese Giftsubstanzen dann gut ausleiten können.
Wichtige Info, das kann schon mal ein Grund sein für Kopfschmerzen, wenn ich mir einen Leberwickel mache, aber meine Niere ist vielleicht noch träge oder hat schon Giftstoffe abgespeichert, ist noch nicht gereinigt.
Mhm. Diesen Begriff gibt es in der Medizin. Es gibt dieses renalo-hepatische Syndrom zum Beispiel, wo eben das Zusammenspiel zwischen Niere und Leber ja ganz wichtig ist. Und wenn das nicht funktioniert, kommt es immer zu einer Stoffwechselüberlastung. Daher ist es natürlich wichtig, dass man genügend trinkt bei der Fastenkur, auch generell, selbst wenn man diesen Entlastungstag hat, nur, dass man diesen Tag auch nutzt, wo man sagt, ich versuche hier tatsächlich mal 1-2 Liter mehr an Flüssigkeit zuzunehmen. Und man sagt immer, wenn der Urin tagsüber klar ist, ist die Trinkmenge eigentlich in Ordnung. Wenn er tagsüber eher sehr eintrübt und eindunkelt, dann kann es sein, dass der Körper damit schon signalisiert, ich bin von meiner Flüssigkeit unterdosiert.
Ja, liebe Zuhörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit einer Fasten- oder auch Reinigungskur. Da geben wir dem Körper die Möglichkeit, überflüssige Abfallstoffe, gespeicherte Schlackenstoffe auszuleiten. Eine Reinigungskur ist für viele Menschen, für die meisten empfehlenswert oder gar heilsam. Sie beugt Krankheiten vor, sie fördert die Gesundheit. Energielosigkeit, Müdigkeit, innere Unruhe können dabei abgebaut werden. Vielleicht sind Sie auch ein Patient, der schon seit Jahren regelmäßig bestimmte Medikamente nehmen muss. Wir sprechen da immer von den berühmten Nebenwirkungen und dass sich da vielleicht auch etwas absetzt. Nun dürfen wir uns den Körper nicht wie eine Maschine vorstellen, wo wir dann mal in den Tank krabbeln und in alle Leitungen. Aber dennoch gebrauchen wir doch gerne diese Worte. Und eine Hochleistungsmaschine in unserem Körper ist sicherlich unsere Leber, unsere gesamte Magen-Darm-Trakt, die Haut. Wenn Sie jetzt Fragen haben, wir sprechen jetzt über die Reinigung der Körpersäfte. Andreas Franziskus Groß, er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, tätig bei München. Er ist unser Gast. Er steht Ihnen jetzt auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Wir wollen auch gleich auch noch weiter sprechen über Nebenwirkungen, aus ungeliebter Nebenwirkung. Aber auch Sie können anrufen, Fragen stellen, konkrete Fragen, Erfahrungen auch teilen. Ah, die Nummer, das ist die 089-517-008-008, also die Münchner Rufnummer. Sie finden unsere Telefonnummer für das Hörertelefon auch auf dem Radio Horeb Programmfaltblatt oder im Internet. Das ist die 089-517-008-008. Und unsere Homepage, das ist www.horeb.org. Wir sprechen gleich weiter nach einer Musik. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und das Gespräch mit Ihnen.
Grüß
Grüß Gott, herzlich willkommen zur Lebenshilfe, die Naturheilpraxis mit Andreas Franziskus Groß. Wir sprechen über Frühjahrskuren, über die Reinigung der verschiedensten Körpersäfte, wozu die Galle gehört, das Blut, die Lymphe, um nur mal einige zu nennen. Wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer, anzurufen und die Leitungen sind voll. Ich freue mich, dass über Ihre zahlreichen Anrufe vom Mittelrhein aus hat uns jetzt Frau Pfeiffer erreicht. Ich begrüße Sie herzlich. Guten Morgen, Frau Pfeiffer.
Ja, schönen guten Morgen. Meine Frage ist, ich habe seit mindestens 2 Jahren unklar hohe Leberwerte, also speziell Gamma-GT-Wert ist sehr bedenklich hoch mit 238 vom Wert her letztes Jahr gemessen. Und ich muss zugeben, ich sollte ja eigentlich in die Leberambulanz und habe es bisher rausgezögert. Ich habe jetzt für Juni einen Termin, aber habe die Hoffnung, eigentlich über Naturheilmittel den Wert wieder runterzubekommen, weil er wirklich nach Kontrollen immer auch wieder runtergedrückt war, aber ich wusste halt nicht, woran, also jetzt hatte ich die Ursache.
Und Sie klingen und sehr jung, Frau Pfeiffer.
Genau, ja, schon 50. habe sehr die Hoffnung, dass ich mit Naturheilmittel mir selber helfen kann, weil ich mich wirklich drücke vor einer intensiven Behandlung in der Uni und so weiter. Also und da war jetzt bin ich hellhörig geworden. Kann ich mir da helfen mit so Entschlackungskuren? Ich bin jetzt mit Bitterstoffen am Arbeiten und
Ja, also wenn, Frau Pfeiffer, wenn Sie jetzt bei mir in der Praxis anrufen würden, würden Sie sagen, Sie haben hohe Leberwerte, wie Sie jetzt angegeben haben, Gamma-GT. Die Werte können schnell hochgehen, die können schnell runtergehen. Es gibt ja diese verschiedenen Transaminasen, die gemessen werden können. Dann würde ich sagen, nicht experimentieren, sondern in die Praxis gehen, entweder zu einem Mediziner, Naturheilarzt oder zum Heilpraktiker, weil man muss natürlich schauen, was da zugrunde liegt. Es gibt eigentlich immer zwei Wege der Intoxikation oder auch der Leberschädigung, entweder von außen, das heißt, wenn Gifte von außen aufgenommen werden, oder von innen, wenn über den Darm zum Beispiel im Sinne einer Autointoxikation Gifte aufgenommen werden, die lebertoxisch sind. Es kann auch manchmal sein, dass im Darm Fehlbesiedlungen sind mit Bakterien oder zum Beispiel auch mit Pilzen. Die bilden dann wiederum Mykotoxine. Die sind dann schon auch alle lebertoxisch. Also wie gesagt, entweder haben sie eine toxische Belastung von außen oder der Körper bildet eben selber diese Gifte. Aber ich würde natürlich Ihnen schon empfehlen, das mal kontrollieren lassen, dass die Werte genau gemessen werden. Und vor allen Dingen sollte man auch schauen, was haben Sie konkret gemacht oder was haben Sie weggelassen vielleicht auch, dass die Leberwerte wieder gesunken sind und warum sind sie auch wieder angestiegen? Ja, also das auf jeden Fall überprüfen lassen. Generell, wenn Sie sagen, Sie sind motiviert, auch selber was zu machen. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten über Mariendistelpräparate, über Kurkuma, über Artischocke zum Beispiel, den Leberstoffwechsel zu unterstützen. Aber wie ich während des Vortrages schon gesagt habe, man muss auch die Niere mit behandeln. Das ist halt sehr wichtig.
Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Kraft und Segen für Sie, Frau Pfeiffer vom Mittelrhein, haben Sie angerufen. Frau Münch aus Pforzheim, guten Morgen, willkommen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Münch.
Ich habe eine Frage und zwar, ich finde, es ist wichtig, auch anzuschauen, wenn ich jetzt diese Tage reduziert habe und der Körper hat sich entgiftet, dieses Fastenbrechen, dieser Übergang und dass man dann den Körper nicht so gleich wieder belastet, sondern wie kann man das gut machen, dass, sage ich mal, wenn der Körper sich jetzt wieder aufgebaut hat, einen gesunden Übergang schaffen, dass man dann auch wieder, sage ich mal, davon auch was behält für die nachkommende Zeit. Also ich habe das schon erlebt bei einer Darmspiegelung, das wird ja dann heute so hammermäßig abgeführt. Und dann hieß es, Sie können gleich alles essen. Also mich hat es da erstmal umgeschlagen. Und da habe ich auch gemerkt, da hätte man eigentlich einen anderen Übergang gebraucht. Und das, denke ich, ist ja in so einer Form dann auch dieses berühmte Fasten brechen. Wie macht man denn dann sowas?
Also wenn man jetzt so eine Woche mal in Anspruch genommen hat mit Entlastungstag und dann tatsächlich mit Abführen und vielleicht eben nur flüssiger Ernährung, sollte man sich auf jeden Fall 3 Tage wieder Zeit lassen für den Einstieg. Das ist wichtig, dass man zum Beispiel am ersten Tag in Richtung, also dass die Nahrung etwas fester wird. Also dass man zum Beispiel eine pürierte Suppe ein bisschen grober lässt, dass man schon anfängt ein bisschen mit Kauen, aber eben immer im pflanzlichen Bereich bleibt, dass man zum Beispiel einen gedünsteten Apfel isst, dass man nicht sofort einsteigt mit Joghurt zum Beispiel, sondern weil der ja auch übersäuert. Und da langsam anfangen, weiterhin viel trinken, und auch auf die Verträglichkeit schauen. Also bewährt hat sich eigentlich immer als Einstieg nach einer solchen Woche mit Darmentlastung diese gedünstete Apfel. Man kann dann in übergehen, so Karottensuppe ist sehr gut. Man könnte auch eine Kürbissuppe zu sich nehmen, je nach Jahreszeit, was man zur Verfügung hat. Also nicht mehr ganz so dünnflüssig pürieren, sondern vielleicht schon ein paar Stückchen drin lassen, aber immer noch so im basischen pflanzlichen Bereich bleiben. Und dann fängt eigentlich an, der Darm so langsam wieder seine Motilität, also seine Bewegungsfähigkeit auch zu erhöhen. Und dann merkt man schon, dass wenn der erste Stuhldrang zum Beispiel entsteht, das ist immer das Zeichen, wo man sagt, jetzt könnte ich eigentlich schon wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Das heißt im Sinne von auch Kartoffeln, Karotten, gedünstetes Gemüse in Stücken, dann auch kauen. Weil das Kauen bewirkt eigentlich eine reflektorische Stimulation auf dem Darm, wenn sie während der Fastenzeit nur flüssige Nahrung zu sich nehmen, fängt der Darm eigentlich an, seine Bewegungsfähigkeit zu reduzieren. Und das Kauen ist dann eben eher so eine Initialisierung, wo der Verdauungstrakt sich wieder in den normalen Prozess begibt.
Man denkt ja immer, es ist eine Hürde, das Fasten zu beginnen und zu fasten. Mhm. Aber für den Organismus belastend ist dann auch, wenn wir das Fasten nicht ausschleichen, beziehungsweise dann sofort wieder auch den Organismus belasten mit sehr ballaststoffhaltiger Nahrung.
Und also da ist auch wichtig tatsächlich bei dem Fastenbrechen, das ist oft für manche das Schwierigste, dass man sich vorbereitet. Das ist das, was ich meinte zu Beginn, wie bei einer Bergtour. Also man steigt nicht nur hoch, sondern man muss wieder runterkommen und da braucht man Proviant. Und für mich persönlich war es auch hilfreich, das habe ich auch von einer Patientin übernommen, dass ich mir bestimmte Sachen da wirklich selber vorbereitet hatte, auch schon mal auch eingefroren hatte, so ein bisschen als Reserve, wo man sagt, also da habe ich dann sofort, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, was zu essen, ein geeignetes Nahrungsmittel und muss nicht erst in den Supermarkt gehen und schauen, was kann ich mir jetzt kaufen, was passt.
Und geeignet sind sicherlich bestimmte Pflanzen, die Sie schon gesagt haben, Gemüsesorten, aber nicht gerade Gemüsesorten, die blähend wirken und eben auch Kräuter, die wir mit hinzunehmen.
Also jetzt so Bohnen, Erbsen, damit würde ich nicht anfangen mit diesen Hülsenfrüchten, weil die einen relativ hohen Anteil an Präbiotika haben, also das heißt an Ballaststoffen. Und besser ist es dann tatsächlich mit den Gemüsen anfangen, also so wie Karotte, Pastinate, Topinambur, Kartoffel, einfach die leicht andünsten, dass die eben weich gekocht sind. Und dann muss man sie nicht mehr pürieren, sondern man kann sie, und das ist auch ganz wichtig, langsam essen.
Also nicht gleich den Rohkostsalat am zweiten Tag. Gut, ganz wichtige Frage, Frau Münch, danke dafür. Aus Pforzheim haben Sie uns angerufen. Aus der Region München haben wir jetzt einen Herrn am Apparat, Herr Annabrunner. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Annabrunner.
Grüß Gott, Herr Groß. Herr Groß, ich habe eine Frage, und zwar wegen der Teemischungen. Was ist eigentlich zweckmäßiger? Den Tee stärker machen und kürzer trinken oder leichter machen und länger trinken?
Ja, also beim Tee ist es so, wenn man jetzt akute Beschwerden hat, zum Beispiel nehmen wir mal Magenbeschwerden, ja, und man macht sich jetzt einen Tee mit Schafgarbe, mit Kamille und vielleicht mit Fenchel, dann wäre es ganz gut, wenn man diesen Tee erst einmal kurz ziehen lässt, vielleicht 5 Minuten und den langsam lauwarm trinkt. Wenn man eine positive Wirkung hat, kann man durchaus sagen, okay, das hat jetzt schon mal eine Linderung also nach sich gebracht. Jetzt kann ich mir die nächste Tasse durchaus auch 10 Minuten ziehen lassen und dann eben auch immer, also nie heiß trinken, sondern immer eher lauwarm trinken den Tee. Und umso länger man den Tee zieht, umso mehr an Wirkstoffen wird natürlich ausgelöst aus den Pflanzendrogen und umso intensiver kann die Wirkung sein. Speziell jetzt hier bei dem Fasten ist es wichtig, dass man eben, gerade wenn man jetzt ein Bockholztee oder ein Brennnessel- oder Löwenzahntee hat, dass man den maximal 5 Minuten ziehen lässt, weil man braucht ja nicht eine so starke Wirkstoffkonzentration, weil der Körper ja generell viel sensibler mit diesen Substanzen umgeht.
Mhm. Auch eine wichtige Frage. Dankeschön, Herr Annabrunner. Herr Lohkamp, Sie haben uns auch aus dem Raum München angerufen, aus Germering. Grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Groß.
Herr Lohkamp, grüße Gott.
Lohkamp, genau.
Ja, wir kennen Wolfgang uns ja.
Lohkamp. Ja, genau. Sie werden sich ja erinnern, dass ich also keine Medikamente genommen habe. Jetzt bin ich gegen den Strich gebürstet worden durch einen Herzinfarkt 3 Tage vor Weihnachten. Ist also schon eine Weile her. Mhm. Ich habe hier die Medikamentenverordnung vor mir liegen und musste dann natürlich jetzt Medikamente nehmen, die mir, ja, also ich meine subjektiv zu merken, dass sie mir nicht passen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich sie nicht doch nehmen muss, weil ich ja die technischen Medikamente, wenn die jetzt auf 2 Scans habe ich bekommen, nicht nehme, dann wäre ja das ganze Programm hinüber, was also jetzt erfahrungsgemäß eben von Seiten der Ärzte eben richtig ist.
Welche Frage hätten Sie denn jetzt konkret, was unser Thema betrifft? Weil unser Thema ist ja Entgiftung, Herr Lohkamp.
Richtig. Mhm. Welche Medikamente kann ich weglassen aus diesem Cocktail?
Ja.
Und welche Pflanzen kann ich als Tee?
Also erstmal ist es ja so, Herr Lohkamp, wenn Sie einen Herzinfarkt hatten mit Einsetzen von Stents, brauchen Sie ja immer eine schulmedizinische Kontrolle und auch erstmal eine schulmedizinische Medikation. Das heißt, Sie sollten natürlich die Mittel, die man Ihnen verordnet hat, so nehmen. Alles andere muss man dann parallel entscheiden, was gibt es für Möglichkeiten, um zum Beispiel vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Mediziner, der Ihnen die Mittel verordnet hat, das eine oder andere Medikament mal langsam auszuschleichen oder vielleicht ein anderes Mittel da in der Richtung einzusetzen, um schlicht und einfach die Nebenwirkungen natürlich zu reduzieren. Wichtig ist, wenn Gefahr in Vollzug ist, sollte man immer im Sinne der Schadensbegrenzung diese Mittel natürlich schon nehmen, ganz klar. Und die Nebenwirkung, sagen wir mal, die sollte man abfangen. Natürlich gibt es viele Medikamente, ob das jetzt diese Inhibitoren sind, also speziell Statine, die Cholesterin unterdrücken oder auch Beta-Blocker und so weiter. Das sind alles Mittel, die natürlich innerhalb des Stoffwechsels auch andere Substanzen auch wieder unterdrücken. Und da sollte man halt schauen, indem man zum Beispiel ein Blutbild erstellt, welche Vitamine zum Beispiel, ob das jetzt die B-Vitamine sind, ob das jetzt Vitamin D ist, ob das jetzt Coenzym Q10 ist, ob diese Substanzen durch die Medikamente zu stark im Körper reduziert wurden und dann sollte man die substituieren. Also wie gesagt, sprechen Sie auf jeden Fall mit dem Mediziner, ob er die Medikation jetzt neu anpassen kann und ob er eventuell vielleicht Ihnen jemand empfehlen kann, der die Nebenwirkung pharmakologisch sozusagen auch abfangen kann. Denn generell werden ja immer Nieren und Leber und auch generell das Bindegewebe ja durch diese Medikamente zusätzlich noch belastet, ja.
Nämlich, das ist auch eine Frage, die viele Menschen auch beschäftigt. Dankeschön dafür, Herr Lohkamp. Das ist nämlich die Frage, es gab jetzt eine akute Krise, sei es der Herzinfarkt, sei es ein Schlaganfall, sei es sonst irgendwie ein Infekt, was auch immer, was den Körper stark belastet hat, Medikamente, die vielleicht auch den Organismus insgesamt belasten. Mhm. Jetzt möchte ich auch entgiften. Wie kann ich das neben der regelmäßigen Medikamenteneinnahme, wie kann das geschehen? Ja. Kann das nebeneinander laufen gut?
Das kann schon gut laufen. Es richtet sich auch immer nach den Wirkprinzipien der eigentlichen Medikamente. Also es gibt Medikamente, wenn man die einen Tag nicht nimmt, dann merkt man das. Es gibt Medikamente, die kann man eine Woche aussetzen, ohne dass es überhaupt Reaktionen gibt. Ja. Da muss man immer abwägen, was liegen für Grunderkrankungen vor, welche medikamentenpflichtige Erkrankung liegen vor und welches Medikament kann man zum Beispiel in diesem Zeitraum der Blutreinigung, der Fastenkur, der Säftereinigung einfach auch mal weglassen oder durch ein anderes, zum Beispiel naturheilkundlich-pflanzliches Mittel ersetzen. Generell sollte man wissen, wenn der Verdauungstrakt entlastet ist und sich der Organismus nicht so sehr befassen muss mit den körpereigenen Substanzen, dass viele Medikamente natürlich dann auch intensiver wirken oder dass sie natürlich auf nüchternen Magen genommen auch dementsprechend Beschwerden hervorrufen können. Also es gibt Medikamente, die soll man eben nach dem Essen nehmen. Und wenn man nichts gegessen hat oder nur eine dünne Suppe getrunken hat, kann es sein, dass man bei der Einnahme dann Magenschmerzen bekommt. Und das ist dann genau diese Situation, wo man eben diese externe Unterstützung braucht vom Arzt, vom Heilpraktiker oder jemanden, der eben dort kompetent einen sicheren Weg zeigt.
Dankeschön. Also die Naturheilpraxis, Reinigung der Körpersäfte. Andreas Franziskus Groß, er ist Heilpraktiker, ist unser Gast. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Sie eingeladen anzurufen. Leitungen sind gefüllt. Ich darf jetzt eine Hörerin aus dem Schwarzwald begrüßen. Schön, dass Sie anrufen. Guten Morgen.
Meine Tochter ist schwanger im zweiten Monat und ist immer schlecht und muss brechen und nimmt fast nichts zu. Hat jetzt die Diagnose noch bekommen, Lymphödem. Hat jetzt Schmerzen in der Knie und in der Oberschenkel. Hat dann die Empfehlung gekriegt, eine Lymphdrainage. Da ich ja selber schon mehrmals gefastet habe, finde ich, ist das sinnvoll oder nicht? Das ist ja wie eine Fastenkur, wenn man so eine
Also bei Schwangeren muss man natürlich einen anderen Maßstab ansetzen. Also ich persönlich empfehle einer Schwangeren nicht zu fasten. Weil
ja, das ist ja nicht Fasten, aber das ist ja zwangmäßig.
Ja.
Wenn ihr so schlecht ist, ich mache ja zwar Basissuppe und das kann sie nur essen, aber ich finde es halt, es wirkt wie eine Fastenkur.
Ja, also wenn man es von der Seite her sieht, natürlich schon, es steckt auch eine Idee dahinter, also dieses Erbrechen, das kann einerseits eine hormonelle Irritation sein, das kann aber auch sein, dass der Körper sich über das Erbrechen befreit von einer Stoffwechselbelastung. Da ist auch immer entscheidend, gibt es eine Grunderkrankung oder was gibt es für Grundsituationen? Also diese Schwangerschaftserbrechen in den ersten 3 Monaten ist ja jetzt erst einmal nichts wirklich Pathologisches, es sei denn, es kommt dort zum massiven Flüssigkeitsverlust. Also das ist zum Beispiel etwas, was sehr wichtig ist, dass man trinkt. Und es gibt auch einige Mittel, die, aber die muss man sehr spezifisch raussuchen, die speziell bei dem Schwangerschaftserbrechen Beruhigung bringen. Also ich kann mich erinnern an eine Patientin, da haben wir dann tatsächlich über einen Tee das sehr gut herstellen können. Also wir haben einen Melissentee und einen Schafgarbentee hat man zusammengestellt und noch 2, 3 andere Pflanzen. Die habe ich jetzt nicht abrufbar, aber der Tee hat alleine schon zu einer Beruhigung geführt vom Magen, so dass sie dann auch zwar immer noch diätetisch, aber so essen konnte, dass sie nicht erbrochen hat. Ja.
Gut, auch danke Ihnen für Ihren Anruf und alles Gute für Ihre Tochter dann auch. Beten wir um eine gute Geburt für das Baby. Aus Essen nun am Telefon ist Edeltraut Stürznickel. Guten Morgen, Frau Stürznickel.
Guten Morgen. Ich habe sogar 2 Fragen. Einmal, ich habe eine ganz schwere Darmoperation letztes Jahr im Februar. Es war auf Leben und Tod. Aber ich habe es ja nun, der Herrgott hat es mir weitergeschenkt, das Leben. Und jetzt habe ich die Frage in Punkt zu meiner Ernährung, wo ich selbst auch einiges gemanagt habe, weil ich meine, dass bei mir die Verdauung von größter Wichtigkeit ist, dass ich meinen Darm, der ja so schwach ist und die Bauchwand auch ganz, ganz dünn nur noch ist, weil da vieles rausgeschnitten ist, dass ich da eben stark belastende Sachen eben nicht mache. Ich bin nicht ängstlich. Ich esse im Grunde auch so fast alles inzwischen. Sollte auch hochkalorisch dann anfangen, weil ich so geschwächt war.
Ja.
Aber ich fange morgens jetzt seit einiger Zeit wieder an, dass ich denke, mit einem Teller Haferflocken anzufangen, für meinen Darm erstmal und auch Buttermilch trinke, dass die Verdauung nicht anstrengend und ist. Ich habe also so gut wie regelmäßig jetzt Verdauung, aber ich hatte zwischendurch doch große Qualen.
Ja, das
und
glaube ich,
ja. Das halte ich einfach bei mir, also weil es so lebensbedrohend war, halte ich mit der Verdauung, das im Auge zu behalten, eben für ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Ich bekomme sehr viele Medikamente und die nehme ich auch.
Ja.
Und vielleicht die erste Frage nochmal, dass Sie sie konkretisieren.
Ja, die Frage ist, ob ich da noch einen Ratschlag im Anfang, praktisch war erst Flüssignahrung, das ist, kann man ja verstehen, lange Zeit. Und ob ich praktisch das so weitermachen soll, dass ich morgens den Tag beim Frühstück erstmal wirklich, also auch mit meinem Wunsch, meine Haferflocken oder eben auch Dinkel habe ich inzwischen auch schon in unser Päckchen geschickt bekommen, dass ich diese Dinge, die gut für den Körper sind, da erstmal den Tag mit beginne, damit der Darm etwas Gutes bekommt.
Ja, also
und dann ist
schon
relativ.
Ja, das ist schon mal sehr gut.
Normal weiter auch.
Fast. Ja, wie Sie das machen, also es richtet sich auch immer nach der subjektiven Verträglichkeit. Also gerade das mit den Haferflocken oder auch mit den Habermus, das ist ja dieser Dinkelmus dann, den man sich machen kann. Da gibt es auch Rezepturen nach der Hildegard, die man dann anwenden kann, die sehr nahrhaft, sehr stärkend sind, aber doch gut verträglich ist. Jetzt ist ja häufig so, dass bei diesen größeren Operationen im Bereich des Darmes auch sogenannte postoperative Störungen entstehen, zum Beispiel das sogenannte Gallensalzverlustsyndrom. Das heißt, wenn bestimmte Abschnitte vom Darm entfernt wurden, werden die Salze der Gallenflüssigkeit nicht mehr rückresorbiert. Und das belastet einerseits die Leber und andererseits ist dadurch auch zum Teil die Fettverdauung und so weiter gestört. Also in dem Fall kann ich sagen, ich würde Ihnen empfehlen, einen sogenannten Flora-Status erstellen zu lassen, um mal zu schauen, wie nach dieser Operation, und es wurde dann auch oft Antibiotika gegeben, die Darmflora aufgebaut ist, ob es eventuell innerhalb des Darmes noch entzündliche Reaktionen gibt, ob zum Beispiel die Darmschleimhaut immunologische Abwehrstörungen hat oder ob es auch zu Fehlbesiedlungen gekommen ist. Es gibt ja verschiedene bestimmte bakterielle Erreger beziehungsweise Keime, die dann sich in einem Übermaß vermehren. Das ist Clostridium difficile zum Beispiel oder andere Pilze. Und die Anzahl dieser Keime ist relativ hoch. Also da würde ich einen Flora-Status erstellen und erst einmal schauen, wie der Darm überhaupt in seiner organischen Stabilität hergestellt ist. Mhm. Und aufgrund dieses Ergebnisses kann man dann auch auswählen, was man eventuell auch empfehlen würde von der Nahrung.
Genau, Sie hatten noch eine zweite Frage,
die
Frau Stürznickel.
Die andere Frage ist jetzt, die eigentlich bei mir seit vielen Jahren im Vordergrund ist. Ja. Mein Sohn bekommt Psychopharmaka und er bekommt jetzt seit 20 Jahren, im April wären es 21 Jahre. Mhm. Und er hatte viel Mobbing in der Schule. Da ist man letztes Jahr das erste Mal drauf eingegangen, nachdem er 20 Jahre diese Mittel bekam, dass es da Hintergründe geben könnte. Aber er bekommt ein Mittel, wo in der Beschreibung steht, Spätdyskinesien. Das heißt also praktisch, dass diese Sachen dann nicht aus dem Körper ausgeschwemmt werden, wenn ein Wechsel ist vom Medikament. Ist das richtig verstanden?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil das ist wirklich auch entscheidend, was für Wirkstoffe drin sind, welches Präparat das ist. Generell sind Psychopharmakas sehr belastend für den Körper, speziell auch für die Leber. Also das sollte man parallel, wenn eine Einnahmepflicht besteht, sollte man auf jeden Fall den Organismus immer entlasten und im Sinne einer Entgiftung, also Niere, Leber, Lymphsystem. Also bei längerer Einnahme von Psychopharmaka ist das schon fast auch therapeutisch verpflichtend. Ja. Also da sollten Sie sich jemand suchen, der auch übers Blutbild und über spezifische Untersuchungen durchaus auch mal schaut, wie der gesamte Organismus Ihres Sohnes jetzt durch diese lange Einnahme dieser zum Teil auch sehr belastenden Medikamente auch in welcher Grundsituation er ist.
Auch für Sie alles Gute, Kraft und Segen, auch für Ihren Sohn und auch für Ihre weitere Genesung. Alles Gute, auf Wiederhören. Aus Mittelfranken nun möchte ich die letzte Hörerin für heute begrüßen, hier in der Lebenshilfe, in der Gesundheitssendung mit Andreas Groß. Grüß Gott nach Mittelfranken.
Ja, grüß Gott. Ich möchte kurz sagen, die Lebenshilfe ist eine meiner Lieblingssendungen von Radio Horeb. Es wurde bei mir in der Schilddrüse ein Knoten festgestellt durch Ultraschall. Ich lese Ihnen einmal kurz die Diagnose vor. E wie Emil, D wie Dora. Struma nodosa Knoten rechts, 21 mal 9 mal 21 mm. Retrosternale Anteile in Lymphenlappen. Medikation, Teilnahme, HZV-Vertrag. können Sie, und ich habe dann einen Termin in der Nuklearmedizin, aber erst am 30. April. Kann ich selber irgendwas dafür machen?
Also es ist so, die Schilddrüse wird oft immer sehr isoliert betrachtet, auch jetzt bezüglich der Diagnose, die Sie haben. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, eine klassische Diagnose, Stroma nodosa, mit dieser Knotenbildung gibt es ja kalte und warme Knoten. Entscheidend ist natürlich auch immer, dass man schaut, wie arbeitet die Schilddrüse. Also da misst man ja dieses TSH, das ist dieses Thyreostimulation-Hormon, und T3 und T4. Diese drei Werte müssen immer im Verhältnis gemessen werden. Und was wichtig ist, die Schilddrüse allein ist ja nur in einem Regelkreis eingeordnet. Das heißt, der Impuls kommt ja aus dem emotionalen Zentrum im Gehirn, aus der Amygdala und den Mandelkernen und verschiedenen anderen Hirnarealen. Und dann gibt es einen Impuls an die Hypophyse und die schüttet dann eben dieses T3 beziehungsweise das TSH aus, was wiederum dann zur Aktivierung von T3 und T4 führt. Das ist ein hochkomplexer Regelkreis. Also man sagt hypophysär, hypothalamischer Regelkreis, also die Hypophyse spielt eine Rolle. Die Hirnareale spielen eine große Rolle. Und da ist es eben wichtig, dass man versucht, diesen Regelkreis erst einmal so zu durchbrechen, dass die Schilddrüse wieder harmonischer arbeitet. Geht es mehr in Richtung Überfunktion, Unterfunktion? Den Begriff Dysthyreose, den kennt man so gar nicht mehr. Also es gibt Menschen, die haben eine sehr instabile Schilddrüse, weil die durch emotionale Prozesse zum Beispiel sehr stark entweder gebremst oder aktiviert wird. Und das erfordert letzten Endes ein doch ganz genaues Hinschauen, weil das individuell sehr verschieden ist. Denn die Hormone haben ganz zum Teil ganz gravierende Wirkungen auf den Organismus. Also ich kenne Patienten, die haben durch eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, das ist der sogenannte Morbus Hashimoto, haben sie also keine nachweisbaren Schilddrüsenareale mehr, bis auf ganz kleine Restbelastung. Und die haben immer noch normale Schilddrüsenwerte. Und dann gibt es halt Menschen, wo man sagt, ihre Schilddrüse ist in Ordnung und trotzdem haben sie eine sehr instabile Schilddrüse mit extremen Schwankungen, zum Beispiel vom TSH oder diesen Schilddrüsenhormonen.
Ja. Also ich darf sagen, ich fühle mich weder müde, noch fühle ich mich gereizt oder irgendwie nervlich überlastet. Ich fühle mich eigentlich ganz gesund.
Ja.
Ich verstehe das alles irgendwie nicht.
Naja, es ist so, das ist das, was ich meine mit den subjektiven Empfinden. Ja, es gibt Menschen, die haben eine minimale Störung der Schilddrüse und sind sofort übersteuert, haben Schweißausbrüche, kalte Hände, schwitzen und zittern, weil sie eine Art Hyperthyreose haben. Was sich generell bewährt hat als Pauschalmedikation, ist Selen und Vitamin D für die Schilddrüse. Und das ist erstmal so eine Basis, was man kontrollieren muss. Ja, sind die nötigen Vitamine auch vorhanden?
Also auch für Ihren Anruf bedanken wir uns ganz herzlich. Alles Gute nach Mittelfranken. Nun sind wir schon am Ende unserer Lebenshilfesendung. Reinigung der Körpersäfte. Insgesamt 9 bis 10 Liter zirkulieren in unserem Körper. Sind die Körpersäfte krank, dann sind die Organe krank. Herr Groß, zum Abschluss jetzt Reinigung der Körpersäfte.
Ja, also aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen, aber auch aus den Erfahrungen meiner jetzt schon fast 30 Jahren Praxis, kann ich sagen, dass eine solche Kur im Sinne der Säftereinigung, Blut-, Lymphreinigung, Darmreinigung, Fasten-, Entlastungskur, wie auch immer man das nennen will, eine sehr, sehr wirkungsvolle Maßnahme ist, auch mit sehr nachhaltigen Wirkungen, und dass die Stoffwechselregulation, die dann auch eintritt, bei sehr vielen Menschen ganz positive Ergebnisse zeigt. Vor allen Dingen Menschen, auch die chronische Krankheiten haben, zeigen nach so einer Entlastungskur sehr, sehr gute Ergebnisse. Und was wichtig ist vom Sicherheitsaspekt her, man soll sich in diese Thematik einarbeiten und man sollte zur Not auch sich diese therapeutische Unterstützung durch einen Naturarzt oder Heilpraktiker auf jeden Fall holen. Zumindest jemand, der eben sehr erfahren ist. Ja, das zu diesem Thema. Also ich danke ganz herzlich Frau Böhler für die Einladung wieder hier bei Radio Horeb und auch für die interessanten Hörerfragen und wünsche natürlich Ihnen und den Hörern von Radio Horeb alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen.
Das wünschen wir Ihnen auch. Wir hören Sie wieder im Juni, am 24. Juni. Dann sprechen wir über Ein- und Durchschlafstörungen. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wieder die herzliche Einladung. 10 Uhr Lebenshilfe. Der Hörerservice hält die Kontaktdaten von Andreas Groß für Sie bereit. www.wiedergesund.de, das ist seine Homepage. Und Infos zu Radio Horeb und auch zu dieser Sendung finden Sie auf horeb.org. Es lohnt sich, jeden Tag auf unsere Homepage zu klicken. Unsere Online-Redaktion hat immer wieder Neues, hält sie für Sie bereit. Danke für uns Ihre Unterstützung, Ihr Gebet. Wir leben davon. Mit den Infos geht die heutige Gesundheitssendung zu Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.